Herzlich willkommen zur Analytics-Sprechstunde. Ich bin Maria-Lena Matysik, Analytics-Consultant und Geschäftsführerin der Analytics-Freaks. Hier teile ich mit dir, wie Marketing-Teams ihre Daten wirklich nutzen können, für bessere Entscheidungen und nachhaltigen Erfolg mit konkreten Insights, umsetzbaren Tipps und ganz ohne Buzzwords. Heute habe ich einen Gast mit einer etwas anderen Perspektive auf Marketing und Daten im Marketing im Interview, nämlich Peter Eigenschink kommt nicht aus dem klassischen Online-Marketing, sondern er forscht an der Wirtschaftsuniversität in Wien zum Thema quantitatives Marketing und hat auch seinen Doktor im Bereich Marketing Analytics gemacht. Also eine sehr akademische Perspektive. Neben seiner Forschung arbeitet er aber auch mit Unternehmen zusammen, um seine Forschung und sein ganzes Wissen in dem Bereich auch in die Praxis, also in die freie Wirtschaft zu tragen, anzuwenden und natürlich auch ein Stück weit herauszufordern. Seine Arbeit oder seine Perspektive findet also immer in dieser, ich sag mal, Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis statt. Seine Perspektive ist zur Hälfte akademisch, was bedeutet, die akademische Welt ist so eine optimale Welt unter optimalen Bedingungen, ohne Reibungsverluste, unter sauberen Testing- und Experimentierbedingungen, mit einer sauberen Datenqualität quasi. Welchen Mehrwert können Daten hier schaffen? Durch seine Erfahrungen aus der Praxis weiß er aber auch, dass man sich mit, sag mal, reiner Theorie auch schnell die Zähne ausbeißen kann und am Ende natürlich eine praktikable Lösung gefunden werden muss, um den Mehrwert aus den Daten tatsächlich dann in Business Value umwandeln zu können. Peter hat zu einer Reihe von Themen gearbeitet, zu Pricing-Fragen oder auch zum Forecasting und zur Optimierung von Lagerbeständen. Für diese Episode haben wir uns aber ein anderes Thema vorgenommen. Und zwar geht es um die Frage, wie wir im Marketing Daten nutzen können, wenn Customer Journeys lang und komplex sind und teamübergreifend gesteuert und optimiert werden. Im Mittelpunkt steht also das Thema datengetriebenes Revenue Operations. Also wie funktioniert Revenue Operations eigentlich? Was gehört dazu? Und ein besonderer Fokus liegt dabei auf einer Frage, die im Gespräch immer wieder auftaucht. Warum werden Bestandskundendaten so oft unterschätzt? Obwohl ja gerade dort die wertvollsten Informationen, Insights liegen. Wir sprechen darüber, wie sich aus Product-Usage-Daten, Support-Interaktionen, Churn-Signalen oder Expansion-Potenzialen nicht nur Maßnahmen für sozusagen das Team Customer Success ableiten lassen, sondern auch super wichtige Learnings für Targeting, Prospecting und auch grundsätzlich so das ideale Kundenprofil. Und wir schauen auch darauf, was das ganz praktisch für Unternehmen bedeutet. Also welche Rollen braucht es intern, damit so ein Thema überhaupt vorankommt? Wie schafft man Mehrwert für die Teams, die damit arbeiten sollen? Und wo könnte ein sinnvoller erster Schritt liegen oder was könnte ein sinnvoller erster Schritt sein, wenn man Revenue Operations datengetriebener aufbauen möchte? Ich würde sagen, auf geht's! Hallo Peter, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Maria, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir heute zum Thema Analytics und datengetriebenem Marketing miteinander sprechen können.
Die Freude ist ganz meinerseits. Welches Thema hast du denn heute mit in den Podcast gebracht? Und magst du das Thema vielleicht auch einmal ganz kurz sozusagen in deinen Background einordnen, also wie es dazu kam, dass du dich damit beschäftigt hast?
Ja, sehr gerne. Also das Thema, das ich heute gebracht habe, ist das Thema Revenue Operations. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie bekannt das jetzt sozusagen im Marketingumfeld ist. Deswegen vielleicht, wenn ich darf, werde ich es einfach ganz kurz beschreiben. Also grundsätzlich kommt das so ein bisschen aus der B2B-Software-Welt, vor allem so bei Software-as-a-Service-Firmen ist das was, was sich mittlerweile sehr etabliert hat. Also im Prinzip ist es ein organisatorisches System, das halt einer Firma nachhaltig beim Umsatzwachstum helfen soll. Und das ist vor allem natürlich in diesem B2B-Kontext ist das hilfreich, weil dort hat man eben sehr lange und sehr komplexe Customer Journeys. Also es geht schnell, dass halt ein Neukunde bis der Kunde ist, dass Monate bis Jahre vergehen, je nach Branche. Und natürlich bei kleineren Startups läuft quasi alles, was das betrifft, oft beim Founder zusammen, aber sobald diese Firmen wachsen und halt weiter skalieren wollen, trennt sich das dann natürlich oft in drei Funktionen. Also es ist quasi Demand Generation, also Marketing, Sales und Post-Sales oder üblicherweise Customer Success, also wo dann halt im Onboarding stattfindet und die Kundenbeziehung weitergepflegt wird, Customer Retention und Customer Expansion Themen sind. Und das erlaubt natürlich der Firma zu skalieren, also indem man halt auch quasi dann eben diese Prozesse aufsetzt und diese Teams aufsetzt und dann dort natürlich auch quasi spezialisierte Tools oder auch Mitarbeiter einsetzen kann. Aber es führt gleichzeitig dazu, dass diese Teams dann oft ein bisschen isoliert arbeiten. Das heißt, sie haben dann ihre eigenen Kennzahlen, an denen sie gemessen werden. Das kann, ich weiß nicht, im Marketing sein, Leads generiert werden, das kann im Sales sein, Conversions, also wie viele Neukunden werden konvertiert in einem Quartal oder sowas. Und im Customer Success ist üblicherweise sowas wie Retention. Aber es kann sein, dass die eben oft nicht mehr ganz mit den Umsatzzielen des Unternehmens allein sind. Das ist das, wo halt eben dieses Thema Revenue Operations oder quasi die Funktion Revenue Operations ins Spiel kommt, die eigentlich das Ziel hat, diese teamübergreifenden Systeme und Prozesse und auch Technologien quasi so teamübergreifend oder funktionsübergreifend aufzubauen, die am Ende die Teams wieder miteinander alignen. Und üblicherweise ist das eine Funktion, die sehr datengestützt ist. Also die Entscheidungen, die da getroffen werden oder was auch passiert, das ist halt sehr datengestützt oder ist zumindest das Ziel, das sehr datengestützt zu machen. Also ist auch wirklich sehr zu informieren, basierend auf Daten. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, welche Kunden konvertieren oft, kann ich das in meine Targeting- und Prospecting-Entscheidungen einfließen lassen. Ich kann das einfließen lassen im Vertrieb, also in Sales Territory Design, in Lead Routing oder Lead Scoring Entscheidungen. Das ist quasi so ein bisschen das Ziel dieser Funktion. Und das ist auch das, warum es mich interessiert, also vielleicht auch, um da meinen Background anzuknüpfen. Also ich komme aus der IT, ich habe viel für IT-Firmen gearbeitet. Es hat mich immer wieder überrascht, wie, sagen wir mal, Trial and Error based Sales dort funktionieren. Und das fand ich sehr interessant. Und andererseits eben mein Background in Marketing Analytics, wo ich gesehen habe, wie, also gerade im B2C-Bereich werden natürlich schon passiert sehr viel. Es wird auch sehr viel datengestützt gearbeitet. Es werden auch teilweise sehr, würde man sagen, moderne Modelle verwendet, wenn man jetzt sowas denkt wie Targeting oder auch Promotion Planning oder auch Pricing. Im B2B-Bereich gibt es aus verschiedensten Gründen relativ wenig, würde ich sagen. Das hat natürlich vor allem die Gründe, dass man halt auch weniger Daten hat, dass diese Journeys auch sehr komplex sind und so weiter. Aber das fand ich irgendwie interessant und deswegen hat mich dieses Thema eigentlich sehr interessiert, quasi dort ein bisschen diese zu verstehen, wie dort die Daten einfließen, was sind die Herausforderungen, wie weit ist man dort wirklich, wie nah sozusagen an diesem Idealbild oder Zielbild jetzt datengestützt, diese ganze, man nennt sie mal Revenue Engine der Firma zu steuern, wie nah ist man dort wirklich dran?
Das heißt, du hast gesehen, im B2B Sales oder im B2B Marketing gibt es wenig Daten, die Customer Journey ist komplex, die Teams sind zum Teil sozusagen in so Silos. Lass doch mal genau dieses Problem angehen, weil das ist besonders spannend.
Ganz genau.
Sehr gut. Gab es da irgendwie vielleicht einen Auslöser oder irgendwie, keine Ahnung, eine Situation oder gibt es irgendeinen Sachverhalt, wo du denkst, okay, genau deswegen sollte das Thema mal angegangen werden?
Ja, also ich meine, ich denke, was man irgendwie oft sieht und auch hört, ist, dass diese Teams da wenn man die jetzt an Marketing, Sales und Customer Success denkt, dass die oft so ein bisschen, wenn nicht gegeneinander, dann auch nicht unbedingt miteinander arbeiten, dass halt sehr viele Reibungsverluste quasi an diesen Grenzen gibt irgendwie. Also wenn jetzt ein Marketing-Qualified Lead an Sales übergeben wird, dass der Vertrieb trotzdem oft einfach noch die eigenen Leads lieber bearbeitet, als die vom Marketing kommen. Das oft so ein bisschen als gegeben irgendwie hingenommen wird, obwohl man natürlich quasi was tun könnte, dass diese Leads besser werden. Und auch so ein bisschen bei dem, sozusagen der zweite Handoff halt zwischen Vertrieb und Customer Success, wo es auch einige Reibungsverluste gibt. Also wo natürlich im Vertrieb geht es halt dann primär darum, sozusagen den Deal abzuschließen und ob die dann einen Monat später wieder gehen, weil es doch nicht passt oder irgendwas doch nicht so funktioniert, wie man das ursprünglich im Vertriebsgespräch dachte, ist dann quasi nicht so präsent oder so zentral im Vertriebsprozess sozusagen. Und diese Beobachtungen, die fand ich eigentlich sehr interessant. Und das hat mich so ein bisschen, ich würde sagen, fast ein bisschen durch irritiert, weil es klingt, als wäre das natürlich möglich, diese Dinge zu verbessern. Aber das war natürlich das, was mich auch irgendwie interessiert hat, warum das irgendwie schwierig ist.
Ja, provokante Frage. Warum denkst du, dass gerade Daten dafür die Lösung sind, diese Konflikte zu lösen?
Also ich glaube nicht, dass es nur Daten tatsächlich lösen können. Also ich meine, es ist tatsächlich, und das sieht man auch immer wieder, es ist natürlich ein riesiges sozusagen Change-Management-Problem irgendwo. Ich glaube, dass Daten sehr gut helfen können, sozusagen einen vielleicht etwas objektiveren Blick auf das Ganze zu geben. Also der vielleicht weniger sozusagen Diskussionsspielraum übrig lässt oder wo man sich zumindest teamübergreifend auf eine Vorgehensweise committen kann in gewisser Weise oder auch auf eine Datengrundlage committen kann. Ich meine, oft ist auch schon ein Thema, dass halt dass Kennzahlen oder Definitionen nicht dieselben sind über verschiedene Teams. Und ich glaube, das ist natürlich schon mal sehr zentral, dass man halt hier eine gemeinsame Datengrundlage oder einen gemeinsamen Blick auf die Situation erhält, ohne jetzt sozusagen in Meinungen oder Schuldzuweisungen oder was auch immer abzustürzen. Und ich glaube, Daten können da durchaus einen zumindest gewissermaßen objektiveren Blick auf die Situation geben.
Ja, absolut plausibel. Ich kann dir gut folgen. Ja, gut, dann wäre natürlich die nächste Frage, wie löst man das Problem mit Daten? Oder was gehört aus deiner Perspektive oder was könnte alles zu einer Lösung von diesem Konfliktproblem beitragen?
Also ich denke, es gibt sehr viele Ansatzpunkte und ich meine, auch in den Firmen etablieren sich diese Revenue Operations Teams auch immer mehr. Also was ich auch schon vorher ein bisschen anklingen lassen. Also ich habe auch versucht, mir das ein bisschen sozusagen aus der akademischen Brille anzusehen. Also ich habe Gespräche gehabt mit vielen Leuten aus diesem Bereich und vielen Experten, die halt genau in diesen Revenue Operations Positionen arbeiten oder auch quasi in einer von diesen, zumindest den Go-to-Market-Funktionen, also sind Marketing, Vertrieb oder Customer Success, um mal herauszufinden, wo steht man dort, was sind die Herausforderungen, wo werden Daten wirklich genutzt, um diese Entscheidungen zu verbessern, wo ist noch sehr viel intuitionsgestützt und wo gibt es quasi mögliche Ansatzpunkte, diese Herangehensweise zu verbessern und das passiert natürlich momentan. Und ich meine, vielleicht um das ein bisschen vorwegzunehmen, also ich finde eines der interessantesten Takeaways, das ist auch gerne, das ich natürlich teilen würde, ist meiner Meinung nach werden Bestandskundendaten oft viel zu wenig verwendet. Also man fokussiert sich gerade auch in diesem Bereich, also das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie die Firmen wachsen. Also wenn eine Firma wächst, dann hat vielleicht noch nicht viele Bestandskunden, dann investiert man natürlich jetzt nicht in quasi Post-Sales und Customer Success, sondern halt mehr in die Kundenakquise. Und das ist der Bereich, wo oft sehr viel Aufmerksamkeit hingeht, auch was Dateninfrastruktur oder auch Analytics-Aufwände betrifft, während natürlich die Bestandskunden immer weiter wachsen und dort unglaublich reichhaltige Informationen eigentlich liegen. Weil wenn ich überlege, sind quasi die Kunden, die schon mein Produkt verwenden, die schon durch den ganzen Prozess durchgegangen sind. Ich habe quasi direkten Zugang zu diesen Kunden, ich könnte theoretisch was fragen. Ich habe aber natürlich auch gleichzeitig sozusagen meine First-Party-Informationen und kann sie wirklich in ihrer Verwendung des Produktes beobachten oder ich kann sie auch in ihrem Churn beobachten oder wie sie es weniger oder mehr verwenden. Ich meine, das ist ja im Endeffekt das, was ich ja am Ende mehr oder weniger vorhersagen will, nämlich auch schon quasi in der Akquise möchte ich ja vorhersagen, ist das jetzt jemand, der mein Produkt verwenden wird und der auch seinen Mehrwert daraus zieht und dann natürlich am Ende auch dafür bezahlt oder halt nicht. Der Bestandskunden kann ich natürlich genau dabei beobachten, also wie verwenden sie es? Verwenden sie es irgendwann mehr? Verwenden Sie vielleicht irgendwann ein zweites oder drittes Produkt von mir? Verwenden Sie irgendwie mehr Features irgendwann? Expandieren Sie in den Usern, die das Produkt verwenden? Und das sind natürlich alles extrem interessante Signale, die mir am Ende natürlich auch meine Prospecting- und Targeting-Aktivitäten und auch meine Sales-Aktivitäten informieren können. Also wen sollte ich denn überhaupt ansprechen? Was ist quasi mein Ideal Customer Profile, nämlich basierend darauf, wie lange die Kunden wirklich bleiben, was dann auch wirklich ein etwas längerfristiger Lifetime Value ist, auch die wirklich weiter expandieren. Das war eines der interessantesten Takeaways sozusagen. Es ist ein bisschen das, was oft unter den Tisch fällt, nämlich so ein bisschen, okay, Bestandskundenverwaltung ist sozusagen No Retention Management, das macht schon Customer Success sozusagen, aber es eigentlich auch wirklich so als reichhaltige Informationsquelle zu sehen. Ich glaube, das ist einer der größten Hebel, die es gibt und was auch wirklich hilft, um sozusagen diese Feedback Loops auch größer zu schließen, also quasi von Ende des Funnels bis Anfang des Funnels natürlich im Idealfall.
Kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mitnehmen? Wie genau könnte ich mir das vorstellen? Also ich habe eine Datenbank, in der stehen quasi all meine existierenden Kunden drin mit Eigenschaften. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, welches Feature sie nutzen, wie lange sie schon dabei sind und so weiter. Wie genau könnte ich denn jetzt diese Informationen mit meinem Prospecting-Team quasi ganz am Anfang connecten?
Ja, also ich denke so, vielleicht auch als ein Beispiel aus einem Gespräch, finde ich eines der interessantesten Beispiele. Also war von einer Firma, das war auch ein RevOps-Specialist Und grundsätzlich haben die quasi mal damit gestartet, dass sie ihre Bestandskunden analysiert haben. Und natürlich beginnen sie ein bisschen mal trotzdem in der Bestandskundenpflege. Also die haben quasi sich mal die existierenden Kunden angeschaut, haben sich eben genau diese Usage-Daten angeschaut, also welche Features verwenden sie, wie oft verwenden sie das Produkt, was gibt es für Customer-Success-Interaktionen, was gibt es für Support-Interaktionen, aber auch wie viel zahlen sie monatlich, also quasi wie groß ist auch dieser Account. Sie haben das auch wieder weiter verknüpft mit Third-Party-Signalen, also zum Beispiel wechselt ein relevanter Ansprechpartner, sei es, ich glaube, in deren Fall der CFO des Unternehmens, dann ist vielleicht das Risiko groß, dass der Kunde churnt. Und diese verschiedenen Informationen haben sie im Endeffekt hergenommen, um ein Scoring-Modell aufzubauen. Also dass halt quasi die Bestandskunden mal rankt, je nachdem, wie komplex ist der Use Case, wie groß ist sozusagen das Volumen des Accounts, wie wahrscheinlich ist es auch, dass ein Kunde expandet, also dass sie es mehr verwenden oder also breiter oder tiefer verwenden, also dass sie, weiß nicht, mehr Features dazu nehmen oder dass sie mehr User dazu nehmen oder wie groß ist auch das Churn-Risiko. Basierend darauf haben sie dann ihre Kunden segmentiert, haben dann quasi die Kunden identifiziert, die halt wirklich at risk sind, schon zu churnen, quasi rechtzeitig, haben dann halt quasi quarterly Business Reviews mit denen vereinbart, haben die identifiziert, die wahrscheinlich sind, den Account zu expanden, haben dann natürlich versucht, das quasi zu unterstützen, haben aber auch gleichzeitig Kunden identifiziert, die eigentlich kein guter Fit sind für die Firma. Das war, finde ich, eines der interessantesten Aspekte eigentlich, dass sie halt direkt auch selbst identifiziert haben, für wen passt das Produkt vielleicht nicht so gut und haben aktiv sie unterstützt, sozusagen zu churnen, weil sie schon erkannt haben, das sind eigentlich Kunden, die wollen wir nicht unbedingt halten, weil das erfüllt jetzt nicht das, was sie sich vielleicht davon erhoffen und versuchen auch nicht, die jetzt noch oder das Produkt irgendwie danach, zumindest im Moment umzubauen, dass die unbedingt noch bleiben. Das ist, finde ich, auch einer der interessantesten Aspekte eigentlich, was man dann quasi auch wieder zurückführen kann in die Kundenakquise. Nämlich, wenn ich jetzt herausfinde, es gibt diese Kunden, die eigentlich kein guter Fit sind. Und das kann natürlich sein, ich weiß nicht, aus einer bestimmten Industrie kommend oder es kann sein, vielleicht auch eine bestimmte Größe habend oder vielleicht, wenn sie in den letzten Jahren ein bestimmtes Wachstum hatten oder nicht hatten, dass diese Kunden ich schon früh als schlechten Fit identifizieren kann. Und gleichzeitig haben die es aber auch geschafft, die Kunden zu identifizieren, die halt lang, also längerfristig ihnen auch einen guten Mehrwert bringen und auch einen hohen Lifetime-Value haben, weil sie zum Beispiel identifiziert haben, dass es für sie gut ist, schon frühzeitiger kleinere Startups zu targeten, mit denen sie dann mitwachsen. Und das war wichtige Information auch für die ganze Kundenakquise und für das Targeting im Marketing.
Und war das dann so, dass, sag mal so, jedes Quartal eine Analyse der bestehenden Kunden gemacht wurde und dann gesehen wird, okay, unser ICP zum Beispiel hat sich verändert oder wir sind im Prospecting von dem ICP ausgegangen, aber jetzt haben wir gelernt, eigentlich sind die idealen Kunden anders. Und dann gab es quasi so eine Ad-Hoc-Analyse und eine Anpassung vom ICP. Oder also das Scoring-Modell zum Beispiel, da könnte ich mir vorstellen, dass das eher wirklich real-time quasi passiert. Weil wenn irgendein Trigger ausgelöst wird, dann sollte ja Customer Success sofort aktiv werden. Wenn ich dir so zuhöre, scheint es mir irgendwie schwieriger zu sein, Trends zu entwickeln oder Trends zu beobachten und dann zu wissen, okay, wann spiele ich denn diese Trends zurück nach vorne in den Funnel?
Ja, also da hast du vollkommen recht. Es gibt natürlich so ein bisschen diese Trägheit irgendwo auch dieses Systems. Auch halt natürlich was die Frage, wie bringt man sozusagen jetzt, okay, jetzt habe ich meinen Kundenstamm, aber wie bringe ich das vielleicht auch mit meiner Unternehmensstrategie dann wieder zusammen, die auch ein bisschen natürlich auseinandergehen kann. Also in diesem Fall haben die das natürlich, also ich glaube jetzt auch nicht sozusagen real-time in der ICP aktualisiert, aber natürlich regelmäßig versucht, ihn zu aktualisieren. Ich glaube nicht, dass jetzt Customer Success in deren Fall sozusagen real-time aktiv werden muss, sondern dass es natürlich wichtiger ist, dass du die Prioritäten richtig hast, dass du halt jetzt nicht irgendwie, ich weiß es nicht, dass natürlich zwei Tage vor Renewal-Tag drauf kommst, dass jemand vielleicht joinen könnte, sondern im Idealfall, dass halt natürlich, ich weiß nicht, am Anfang des Quartals passiert oder sowas. Aber natürlich sind das alles lebendige Systeme sozusagen. Und das ist auch grundsätzlich, würde ich sagen, es ist auch nie erledigt sozusagen, sondern es muss natürlich so sein. Also es ist natürlich genau der Punkt, dass man halt diese Feedback-Schleifen schließt und die Informationen laufend wieder zurückfließen können. Und natürlich aber auch, wie du sagst, ist es jetzt nicht so, dass es natürlich oft macht es natürlich aber keinen Sinn, dass man jetzt das im Realtime quasi wieder zurückfüttert, sondern man braucht natürlich gewisse Zyklen, um die Informationen auch wieder sammeln zu können und die dann wieder zurückspielen zu können, wodurch es natürlich eine gewisse Trägheit ergibt. Aber es ist natürlich ein bisschen das, was natürlich trotzdem wichtig ist, um aus den tatsächlichen Informationen lernen zu können.
vielleicht mal abgesehen von der technischen Perspektive, also wie kommen die Daten vom einen Team zum anderen? Hast du da auch irgendwie Learnings mitgenommen, was die Zusammenarbeit der Menschen in dem Team angeht? Also hat das Unternehmen dann zum Beispiel, keine Ahnung, regelmäßige Meetings eingeführt, die explizit dafür da waren, genau diese Daten sich zusammen anzuschauen? Oder gab es irgendwie dann Prozesse für die Zusammenarbeit, die dann irgendwie vielleicht besser gelaufen sind über die Teams hinweg?
Also ich denke, was auf jeden Fall essentiell ist, ist, dass es eben auch wirklich diese Revenue Operations Rolle in gewisser Weise gibt, die natürlich irgendwo auch wieder ein gewisses Mandat braucht, dass es halt eine wichtige Aufgabe ist. Und das schafft es natürlich auch, die Teams gewissermaßen zu alignen. Aber es ist natürlich, wie du sagst, am Ende hängt es davon ab, wie dann die Menschen miteinander zusammenarbeiten. Und das Wichtigste ist, denke ich, immer, dass ich auch in anderen Gesprächen so erlebt oder mitbekommen, man muss auch quasi direkt einen Mehrwert für die ausführenden Personen oder die halt operativ das umsetzen, die brauchen natürlich auch einen Mehrwert davon. Also gerade wenn sich halt die Dinge ändern. Allein wenn man natürlich jetzt zum Beispiel auch bei diesem Beispiel an Custom Success denkt, wo du dann vielleicht viele eh schon gestresste Custom Success Manager hast, die eh schon, wenn auch diese Teams haben ein sehr enges Budget, die müssen sich um sehr viele Accounts kümmern. Denen hilft es natürlich zum Beispiel zu einer Priorisierung, wenn sie halt wirklich wissen, okay, das sind meine wichtigsten Accounts, da muss ich diesen Monat das machen. Das hilft denen natürlich direkt und die sind dann natürlich auch viel offener, mit den Revenue Operations Teams zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig braucht das natürlich auch in den anderen Teams und in anderen Funktionen, dass es natürlich direkt diesen Mehrwert bringt. Ich meine, das, was es natürlich im Idealfall bringt, ist, dass alle ein bisschen effizienter arbeiten können und weniger per Hand machen müssen. Das natürlich auch Revenue Operations bringt dann ja auch oft so ein bisschen diese Automatisierungen irgendwie mit sich. Das hilft den Teams natürlich insgesamt, dass sie ein bisschen weniger unter Druck stehen oder auch mit den Ressourcen, die sie haben, besser umgehen können. Aber es muss natürlich am Ende des Tages auch im täglichen operativen Doing was helfen.
Absolut. Sehr, sehr guter Punkt. Am Ende ist natürlich immer so ein bisschen, okay, what's in it for me? Und dann bin ich dabei. Also kann man gut oder schlecht finden, aber wenn man es weiß, kann man es nutzen. Ja, vielleicht eine letzte Frage. Was würdest du denn, also wenn jetzt ein zum Beispiel RevOps-Manager oder wie würde man das nennen, RevOps-Lead, der die Frage stellt, okay, was wäre der erste Schritt oder was wäre so ein wichtiger Punkt, wo ich damit starten könnte, die Rolle datengetriebener zu denken?
Ja, also ich meine grundsätzlich, ich kann auch nur meinen Punkt, denke ich, wiederholen. Also ich denke, der Schatz irgendwo liegt vergraben in den Bestandskunden. Also ich glaube natürlich, was ein RevOps-Manager oder ein Head of RevOps machen muss, ist natürlich, dass er auch möglichst schnell quasi zu gewissen Wins kommt für das Unternehmen. Die können natürlich an unterschiedlichen Stellen liegen und es hängt natürlich auch immer sehr von verschiedensten Dingen ab. Also die größten Challenges sind definitiv das Change Management, also wie ändere ich Prozesse. Das ist natürlich, wenn man dort herausfindet, auch in welchen Bereichen oder an welchen Schnittstellen gibt es vielleicht die größte Bereitschaft, was zu ändern oder auch intrinsisch eine gewisse Motivation, auch weil vielleicht Personen dann ihr eigenes Leben vereinfachen können. Das ist natürlich hilfreich, dort anzusetzen. Gleichzeitig ist das zweite Thema oft die Datengrundlage, die oft schlecht oder schwierig ist. Ich glaube, gerade im Vertrieb, ich glaube, da gibt es auch gewisse Ansätze, die es verbessern. Also zum Beispiel Call-Transkript-Analysen helfen, CM-Systeme automatisch zu befüllen mit unterschiedlichsten Ergebnissen, was dann die Qualitäten durchbetrifft. Das sind grundsätzlich natürlich hilfreiche Ansätze, die dann auch den Mitarbeitern dort Arbeit abnehmen, aber gleichzeitig die Datenqualität verbessern. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also ich plädiere natürlich sehr dafür, dass man eigentlich sehr bei den Bestandskunden ansetzt. Man gewinnt viel, wenn man seine Bestandskunden beobachtet, wenn man die Product Usage beobachtet, wenn man beobachtet, wie die Kunden mit dem Customer Success oder Support Team interagieren, wo du natürlich genauso Transkriptanalysen oder auch Textanalysen nutzen kannst. Und wenn man dann diese Informationen durch den Funnel weiter verknüpfen kann. Ich meine, oft ist der Funnel halt sehr irgendwo einseitig. Also ein Kunde kommt am Anfang hinein und geht am Ende hinaus sozusagen. Aber genau durch die gesamte Loop zu schließen, wäre sozusagen das große Ziel gewissermaßen. Aber natürlich gibt es auch Teile, die man dort schließen kann, die natürlich oft irgendwo an den Schnittstellen zwischen den Teams sind, bei gewissen Handoffs. Dort kann man, glaube ich, auch viele Quick Wins sozusagen haben, wenn man diese Handoffs verbessert und die Prozesse dort verbessert. Aber ich glaube, die direktesten Informationen und die zuverlässigsten Informationen bekommt man tatsächlich von seinen Bestandskunden.
Das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen lieben Dank dir für die ganzen Insights und deine Perspektive auf das Thema und fürs Teilen natürlich.
Vielen Dank für das Gespräch, Maria. War ein interessantes Gespräch.
Danke dir. Takeaways. Ich hatte an mehreren Stellen in dem Gespräch mit Peter so kleine Aha-Momente. Und ich mag eigentlich genau das an solchen Interviews total gern, dass ich manchmal etwas höre, was eigentlich nicht so wirklich neu ist. Aber in dem Moment klickt es trotzdem nochmal auf so eine neue Art. Und ein Takeaway aus dem Gespräch mit Peter war, Daten können Silos nicht einfach so auflösen. Also nur weil alle Daten in einem DWH liegen, also in einem Data Warehouse liegen und so die berühmte Single Source of Truth sind, löst das noch keine Silos auf. Also erstmal die Silos grundsätzlich nicht und ich sage mal so in Anführungszeichen im Kopf. Daten können eine gemeinsame Grundlage schaffen, auf der Teams überhaupt sinnvoll miteinander sprechen können. Gerade wenn Marketing, Sales und Customer Success so auf unterschiedliche Zielen und unterschiedliche Kennzahlen schauen, also jeder hat so seinen eigenen Fokus, dann braucht es erstmal einen gemeinsamen Blick auf die Realität und da helfen Daten. Also hier können Daten einfach eine Grundlage schaffen, eine gemeinsame Grundlage schaffen, aber diese Grundlage ist noch nicht ein Garant dafür, dass sich Silos auflösen. Und spannend fand ich auch den Gedanken, dass dafür manchmal gemeinsame Meetings oder Prozesse einfach gar nichts bringen. Also zu sagen, okay, Team A und Team B, ihr setzt euch einmal die Woche zusammen und sprecht darüber, über die Daten. Das bringt manchmal einfach nichts, sondern manchmal braucht es eine übergreifende Rolle, also eine Person oder eine Position, die genau diese Perspektiven in sich vereint und eine neue Perspektive mitbringt. Also jemanden, der wirklich das große Ganze im Blick hat und nicht nur die einzelnen Teile des Funnels vor sich sieht und vor allem nicht nur als er seine Rolle versteht, diese einzelnen Teile des Funnels zu optimieren. Also Marketing optimiert das, Sales optimiert das, sondern eine Person, deren Ziel ist und deren KPI es quasi Verantwortung es auch ist, das große Ganze zu optimieren. Und wahrscheinlich mein größtes Takeaway aus dieser Folge, aus dem Gespräch und auch komplett unabhängig von den Datensilos, Bestandskunden sind oft ein unterschätzter Hebel, so wie Peter das erklärt hat. Also wer versteht, welche Kunden wirklich passen, welche Kunden wachsen, welche Kunden abspringen, der kann genau diese Informationen nach vorne wieder zurückspielen, quasi zu Marketing und Sales, die dann vorne den Funnel gezielter ausrichten und optimieren können. Und das fand ich super, super spannend, aus so einer B2B-Perspektive zu hören. Denn ich sag mal so, aus einer E-Commerce-Perspektive wäre das dann zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir optimieren zum Beispiel oder wir analysieren und schauen auf jeden Fall auf den Customer Lifetime Value. Also da gibt es quasi so Entsprechungen. Und ich fand es total spannend, Peters Perspektive darauf zu hören. Und am Ende war für mich auch nochmal, ja, ich sag mal, schon irgendwie ein Learning, auch wenn es jetzt nicht neu ist. Aber ich fand es nochmal super spannend, so klar von ihm zu hören, dass Daten nur funktionieren und nur genutzt werden, wenn sie den Menschen in ihrem Arbeitsalltag wirklich helfen. Also wenn sie wirklich etwas besser und einfacher machen. Also wenn eine Analyse oder ein Prozess keinen echten Mehrwert bringt und kein echtes Problem löst, dann wird es auch nicht genutzt werden. As easy as that. Und ja, damit bin ich wieder am Ende. Folgt mir super gern auf LinkedIn. Ich freue mich jederzeit über Feedback zu dieser Episode oder auch zu anderen Episoden. Und ich freue mich auch immer über Ideen, Inspirationen und Anregungen für Themen oder potenzielle Gäste für weitere Episoden. Ich freue mich auf jeden Fall und ja, ciao, ciao.